Deutschlandfunk, Lebenszeit. Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon herzlich willkommen. Die österreichische Psychologin Elisabeth Lukas hat einmal gesagt, worauf es ankommt, das sind nie die Bedingungen, die man vorfindet, sondern das ist stets das Lebenswerk, das man daraus gemacht hat. Doch was ist eigentlich gemeint mit dem Lebenswerk und wie unterschiedlich kann es aussehen? Für die einen ist vielleicht der Beruf eine Berufung, für andere wiederum das Ehrenamt, ein Hobby oder vielleicht auch die Familie. Sie wollen sich selbst darin verwirklichen, vielleicht damit etwas bewegen oder an nachfolgende Generationen weitergeben. Es ist das ganz persönliche Lebenswerk, das viele Menschen erfüllt. Es kann auch sein, dass sie trotz widriger Umstände ein gutes Leben geführt, etwas erreicht haben, was sie anfangs vielleicht gar nicht für möglich hielten und worauf sie heute stolz sind. Und bevor sich ein Lebenswerk herauskristallisiert, stehen vielleicht Fragen wie diese. Was ist mein Weg? Wofür will ich mich einsetzen? Was womöglich bewirken oder verändern? Auch Umwege, Ängste und Scheitern können das Lebenswerk begleiten. Genauso wie Auszeichnungen und Ehrungen für das bislang Erreichte. Mein Lebenswerk, worauf sind Sie besonders stolz, lautet unser Thema heute in der Lebenszeit. Darüber wollen wir mit unseren Gästen diskutieren und wie immer sind auch Sie gefragt. Worauf sind Sie besonders stolz? Wer oder was hat Sie inspiriert auf Ihrem Lebenswerk? Welche Herausforderungen haben Sie gemeistert? Wir sind gespannt auf Ihre Erfahrungen, Ihre Geschichten. Rufen Sie uns an unter der kostenlosen Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de, gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, falls wir Sie zurückrufen dürfen. Wenn man vom Traumberuf spricht, dann fällt vielen vielleicht nicht als erstes Altenpflegerin bzw. Altenpfleger ein. Aber für Sie ist es genau das, für Doris Röhlich-Spitzer, staatlich anerkannte Altenpflegerin und Diplom-Pflegemanagerin, die auch kürzlich ein Buch darüber geschrieben hat. Traust du dir das zu, mein Leben in der Altenpflege? Und ich begrüße Sie ganz herzlich bei mir im Studio. Schönen guten Tag, Frau Röhlich-Spitzer.
Schönen guten Tag.
Schön, dass Sie da sind. Unser zweiter Gast hat ganz viele Bücher geschrieben. Viele kennen ihn aus dem Deutschunterricht, vielleicht auch noch das Kommunikationsquadrat. Ich erinnere mich noch gut an die lustigen Zeichnungen dazu mit den vier Ohren. Wir hören die Aussage des Gegenübers mit dem Sachohr, dem Beziehungsohr, dem Appellohr oder dem Selbstkundgabeohr. Miteinander reden, Störungen und Klärungen, so der Buchtitel von 1981, dem dann noch viele folgen sollten. Und sein neuestes heißt Erfülltes Leben, ein kleines Modell für eine große Idee. In Hamburg am Telefon begrüße ich den Kommunikationspsychologen Professor Friedemann Schulz von Thun. Herzlich willkommen.
Hallo Frau Hinrichs, ich grüße Sie.
Schön, dass Sie da sind. Fangen wir mit Ihnen an, Frau Röhlich-Spitzer. Man könnte ja sagen, Ihr Beruf und Ihre Berufung wurde Ihnen fast in die Wiege gelegt, denn Sie sind auf dem Gelände eines Kölner Altenheims aufgewachsen, seit 1958, wo auch Ihre Eltern gearbeitet haben. Das waren die Rieler Heimstätten, damals noch Sterbe- und Siecheneinrichtungen. Aber in Ihrem Buch habe ich irgendwo gelesen, Altenpflege war eigentlich anfangs gar nicht Ihr Traumberuf und das, was Sie eigentlich machen wollten.
Ja, das stimmt einerseits, wenngleich ich, wie gesagt, aufgewachsen bin in den damaligen Rieler Heimstätten, ganz, ganz viel in Berührung gekommen bin mit alten Menschen, behinderten Menschen, psychiatrisch veränderten Menschen. Und meine Eltern waren halt Vorbild. Ich habe mit 14 begonnen, aushilfsweise zu arbeiten, habe dann aber eigentlich mir vorgestellt, ins Lehramt zu gehen oder ein Studium im Lehramt anzustreben. Das war aber dann Anfang der 70er Jahre ein bisschen schwierig. Ich habe sehr früh geheiratet und wollte dann eigentlich zu unserem Leben finanziell beitragen. Und insofern habe ich mich dann doch ganz rasch entschlossen, dort eine Festanstellung anzustreben, zunächst als Pflegehelferin.
Aber dann haben Sie weitergemacht, eine Ausbildung begonnen als staatlich anerkannte Altenpflegerin. Der Weg ging weiter. Hat sich das so ergeben? Haben Sie gemerkt irgendwann, das ist es?
Genauso kann man es, glaube ich, beschreiben. Ich habe also mit meinem Anfang 72 bei den Rieler Heimstätten natürlich erst einmal das Handwerk gelernt, hatte das große Glück, dann 73 die erste Ausbildung in NRW oder in Köln machen zu dürfen zur staatlich anerkannten Altenpflegerin. Und ich kann einfach nur sagen, mich hat begeistert, schlichtweg begeistert, eben Theorie zu erfahren, neue Erkenntnisse in der Pflege zu erfahren und die dann auch umsetzen zu dürfen. Also das war für mich ganz, ganz wunderbar. Und ja, ich kann einfach nur sagen, das hat mich motiviert, eben auch immer weiter Fort- und Weiterbildungen anzustreben, um einfach zu wissen, was ist neu, was weiß ich noch nicht, ja, womit kann ich die Prozesse verändern. Ja, von da an ging es bergauf.
Die Station werden wir sicher noch im Laufe der Sendung weiter beleuchten. Herr Schulz von Thun, wie sehen Sie heute als 77-Jähriger rückblickend Ihr Lebenswerk? Ist alles darauf hinausgelaufen, dass Sie eines Tages Kommunikationspsychologe werden sollten?
Nein, danach sah es zunächst gar nicht aus. Als ich Abitur gemacht habe, nach vieler Mühe und Not, meinte mein Vater, ich sollte doch Richter werden, da wäre ich Beamter auf Lebenszeit und hätte niemanden, keinen Chef über mir und das wäre ein herrlicher Beruf. Das ist dann aber anders gekommen.
Wie anders ist es gekommen?
Ich hatte dann durch die Zeit bei der Bundeswehr, hatte ich noch mal Zeit, das zu überdenken. Was möchte ich eigentlich werden? Was möchte ich werden? Ja, was für ein Mensch möchte ich werden und was für einen Beruf möchte ich ergreifen? Und dann habe ich Sigmund Freud gelesen in der Bundeswehrzeit und fand das interessant und habe dann den Mut gehabt, und das brauchte damals Mut, weil das Psychologiestudium war völlig unüblich, keiner aus meiner Klasse studierte Psychologie, habe mich dann entschieden, dass ich Psychologie studieren wollte.
Ein Studium, was damals vielleicht noch ganz anders war als heute. Und wie Sie sagen, ja, heute ist es ja durchaus ein beliebter Studiengang, kann man vielleicht sagen, der aber noch ganz anders war zu Ihrer Zeit, als Sie anfingen und wo Sie auch eine Richtung entdeckt haben irgendwann, die Ihnen liegt.
Ja, das Studium war überaus wissenschaftlich geprägt mit Faktoren und Varianzanalysen und Statistik und Testtheorie und so weiter. Es war noch ein weiter Weg dorthin, sich auch den wirklich existenziellen Fragen zuzuwenden, was mich und dich betrifft in meinem Leben. Und das habe ich dann aber im Laufe der Zeit selber entwickelt, ja.
Was braucht es, um sowas zu entwickeln? Wir haben, Frau Rühli-Spitzer, Sie haben ja auch gesagt, das war jetzt anfangs nicht das, was Sie dachten. Und in Ihrem Buch, der Titel lautet ja auch, traust du dir das zu? Mein Leben in der Altenpflege, das spricht ja davon, man braucht auch ein gewisses Zutrauen, ein gewisses Selbstbewusstsein, sich da durchzusetzen und die Karriereleiter emporzuklimmen.
Ja.
Bei Ihnen auch so, Herr Schulz von Thun?
Ja, wir fühlten uns dann nach 1968 doch als die Pioniere der neuen Zeit. Wir wollten das Autoritäre überwinden, das Hierarchische überwinden. Und die Partnerschaft, die partnerschaftliche Begegnung auf Augenhöhe proklamieren, würde man heute sagen. Wir wollten nicht nur die Demokratie in Bonn, sondern auch die Demokratie im Klassenzimmer, im Elternhaus und das Miteinander auf gleichberechtigter Ebene. Und dann merkten wir, ja, aber das muss man auch einüben. Und dann kam auch die BP, die Wirtschaft, und sagte, unsere Führungskräfte, die benehmen sich auch zum Teil sehr hierarchisch und von oben herab. Könnt ihr denen das nicht beibringen? Und so fing dann alles an.
Ja, das, glaube ich, kann ich eben genauso bestätigen, wie Sie das sagen, Herr Schulz von Thun. Ich habe eben auch die Erfahrung, ich war noch sehr, sehr jung, eben als ich meine erste Leitung angetragen bekommen habe. Also ich habe im Anerkennungsjahr schon die Verantwortung übernehmen müssen für einen Wohnbereich. Also relativ mit viel Theorie gespickt, aber noch keinerlei Erfahrungswissen, aber eben doch aus der Sozialisation geprägt. Ich war stolz, mir wurde das angetragen. Ich musste überlegen, mache ich mit einer großen Portion Angst natürlich oder Sorge oder ein Respekt vor der Herausforderung. Aber ich denke eben wirklich so mit dem Gefühl, ich wollte mit Kollegen einfach einen anderen Weg einschlagen in der Pflege. Und da musste ich gute Überzeugungsarbeit leisten, aber ich musste auch eine Portion Intuition mitbringen. Worauf achte ich? Ältere Kollegen mitzunehmen, wertzuschätzen. Also ich glaube, das war schon mir sehr früh ein Anliegen, eben zu beteiligen und selbstbewusst einerseits, aber doch mit der Gewissheit, alleine geht das nicht, ich brauche Verbündete. Und das ist mir, glaube ich, auch Zeit meines Berufslebens gelungen, Menschen mitzunehmen, ja, was ich ganz wichtig finde.
Über 48 Jahre ja in Ihrem Beruf. So Sie sind jetzt 68 Jahre alt, aber genau. im Unruhestand sozusagen.
Im Unruhestand, ja, genau, weil ich habe bewusst aufgehört, habe dann eine kleine Beratungsgesellschaft gegründet und habe natürlich weitergemacht, weil ich wusste, ich brauche einfach das Gefühl, noch mitzumischen und gerne meine Erfahrung eben auch weiterzugeben.
Wie ist es bei Ihnen, Herr Schulz von Thun? Es gibt ja noch das Institut, das Sie auch haben, das zweite Standbein immer neben der Hochschule. Das ist auch etwas, was auch noch weiterhin Ihr Leben bestimmt und Ihr Lebenswerk ist.
Ja, nach meiner Pensionierung 2009 hatte ich das Gefühl, ja, meine Mission ist noch nicht zu Ende. Sehr und wohl. Dann wollte ich noch mal meinen eigenen Laden aufmachen und den gibt es bis heute, ja.
Was macht Ihr eigener Laden aus? Was ist Ihre Mission dahinter?
Ja, das Interesse ist groß. Wie können wir miteinander umgehen? Wie können wir Professionalität, die wichtig ist, mit der Menschlichkeit verbinden? Und wie geht das ganz konkret? Und wie können wir miteinander reden und umgehen, auch in Konfliktfall und in Teams und in der Partnerschaft? Da ist ja noch so viel zu tun und jeder sucht nach seinem eigenen Weg. Und da versuchen wir mit Beratung und Seminarangeboten zu helfen.
Also ganz viel gute Kommunikation.
Ja, deckungsgleich.
Ja, das klingt ja so ein bisschen, als sei ihr Lebenswerk mit einer Art Auftrag verbunden. Sie haben das Gefühl, etwas verändern zu wollen, etwas vielleicht auch weiterzugeben. Kann man das so sagen?
Ja, und ich habe gemerkt, dass ich nicht nur ein Lebenswerk schaffen wollte. Überhaupt, das Wort klingt so ein bisschen großartig und vielleicht auch ein bisschen großspurig. Vielleicht geht es da eine Nummer kleiner besser. Ich wollte ja ursprünglich gar kein Lebenswerk schaffen in diesem Sinne. Das Wort wäre mir zu großartig vorgekommen. Sondern ich wollte, da ich selber gemerkt habe, ich bin bedürftig in der zwischenmenschlichen Kommunikation. Ich kann zwar eloquent auf der Sachebene sprechen, aber wie auf der anderen Ebene, wie ist mir ums Herz und was geht in mir vor und wie reagiere ich auf dich, was stört mich an dir und was freut mich an dir auf der Beziehungsebene, da war ich ein wirklicher Spätentwickler und entwicklungsbedürftig. Und die Modelle, die ich dann erfunden habe, die haben mir auch erst einmal selber geholfen. Und dann habe ich gemerkt, ja, aber es gibt viele Menschen, vor allen Dingen auch viele Männer, die sind da auch bedürftig und die sind daran auch interessiert. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn das so ist, dann schreibe ich mal ein Buch darüber. Ja.
Genau, dieses Buch geht um das erfüllte Leben. Und Sie haben eben schon gesagt, dieses Wort Lebenswerk sei Ihnen etwas zu großartig, zu großspurig. Kann man vielleicht eher sagen, erfülltes Leben, ist das etwas, wo Sie sagen, das trifft es eher und das ist etwas, was ganz wichtig ist, anzustreben im Leben?
Ja, ich spreche gerne noch über das erfüllte Leben, aber zunächst einmal wäre mir wichtig zu sagen, dass es ja doch viele kleine Dinge geben kann und geben soll, auf die wir vielleicht stolz sind, auf eine mutige Entscheidung oder auf eine Pflichterfüllung oder dass ich etwas durchgestanden habe, was wirklich schmerzvoll war. Oder ich habe am Straßenrand eine kleine Heldentat begangen, indem ich jemandem geholfen habe. Da würde man ja nicht von einem Lebenswerk sprechen, was man nun ganz groß weitergibt und was über den Tod hinaus der Menschheit hilft. So wie vielleicht Goethe und Bach und Mozart und Aristoteles ein Lebenswerk hinterlassen haben, was noch Jahrhunderte und Jahrtausende später die Menschheit weiterbringt und beglückt. Davon würde man ja nicht gleich sprechen. Also es sind die kleinen Dinge, die mir auch wichtig sind in diesem Zusammenhang.
Das kann ich auch hundertprozentig unterstreichen, mir wäre Lebenswerk auch viel, viel zu groß. Ich möchte einfach auch sagen, ich bin einfach voll und glücklich darüber, dass ich über viele Jahre glaube, einiges in der Altenpflege bewegen zu können. Ganz einfach, weil ich das große Glück hatte, sehr früh Verantwortung zu übernehmen und vor allem auch Verantwortung zu mögen und Führung zu mögen und Menschen mitzunehmen und Wegbegleiter zu finden, die das unterstützt haben. Und das über viele, viele Jahre zum Wohle eben des Lebens alter Menschen in Organisation. Und ich glaube, das ist etwas, das hat sich entwickelt und das war nicht vorhersehbar. Und ja, ich finde, das ist gelungen und darauf bin ich selbstverständlich sehr stolz.
Ja, und völlig zu Recht, weil das hat dazu beigetragen, im klitzekleinen Weltmaßstab sozusagen, dass unser Leben auf Erden weniger leidvoll ist und reichhaltiger wird. Und dazu beizutragen, das ist doch auch, wirklich ein Grund, auch ein bisschen stolz sein zu dürfen.
Genau, darauf wollen wir auch eingehen. Worauf sind Sie stolz? Und möglicherweise wird uns jetzt Eckhard Traunsberger aus Dortmund etwas dazu sagen, den ich jetzt am Telefon begrüße, unseren ersten Hörer. Schönen guten Morgen, Herr Traunsberger.
Guten Morgen.
Herr Traunsberger, wie sehen Sie es? Gibt es etwas, wo Sie sagen, darauf bin ich stolz in meinem Leben?
Also erstens benutze ich den Begriff Stolz sehr ungern. Ich sage lieber dankbar. Aber es gibt einen Punkt, wo ich sagen kann, da bin ich drauf stolz. Und zwar habe ich mit 47 Jahren die Kraft gefunden, fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen, um vom Alkohol loszukommen. Und bin jetzt seit fast 24 Jahren trocken und lebe zufrieden und glücklich. Und das war hart und darauf bin ich stolz. Das ist das Einzige, worauf ich in meinem Leben stolz bin. Ansonsten bin ich dankbar.
Ja, das ist schön, dass Sie diese Sachen noch mit Unterscheidung auch mit reinbringen. Ja. Dieser Stolz, da, ja, vom Alkohol losgekommen zu sein und das schon so lange geschafft zu haben, das war ja sicher auch ein Prozess. Wie hatten Sie da Unterstützung? Wie haben Sie es geschafft? Was hat Ihnen geholfen, diese Herausforderung zu meistern?
Ich habe gemerkt, es geht nicht so weiter. Ich habe mit einem Freund gesprochen und der hat ganz trocken zu mir gesagt, ja, sauf weiter, dann krepierst du bald oder mach einen Entzug.
Knallhart.
Knallhart und ganz freundlich und hat mir eine Flasche Bier hingestellt.
Ach, wahrscheinlich die richtigste Reaktion.
Am nächsten Tag bin ich losgegangen, zuerst zum Arzt, dann zu einer Beratungsstelle. Dann war ich eine Woche später in der Entgiftung, habe dann einen 16-wöchigen Entzug in der Klinik gemacht. Das war hart, das war schwer. Es war auch schwer, plötzlich alles abzubrechen, aus laufenden Verträgen rauszugehen. Leute anzurufen, zu sagen, Leute, ich bin ab nächste Woche nicht mehr vorhanden für euch. Mhm. Ich muss aussteigen. Und das alles geschafft zu haben, da kann ich sagen, das war eine Leistung. Ich finde grundsätzlich den Begriff Stolz sollte man nur verbinden mit einer persönlichen Leistung.
Aber das, ja. Genau, das ist eine persönliche Leistung, vielleicht, dass Sie das geschafft haben, da loszukommen, auf jeden Fall, auf die Sie sehr stolz sein können. Und ja, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie das mit reingebracht haben, diese Unterscheidung auch und wofür Sie dankbar sind.
Und ne? Stolz, ne? Ja.
Genau.
Ja, wenn ich das ergänzen darf, ich finde schön, dass Sie den Begriff der Dankbarkeit hier mit einführen, Herr Traunsberger. Die Dankbarkeit ist die große Schwester des Stolzes, nicht? Und alles, worauf wir stolz sein können, weil wir uns das selber vielleicht anrechnen dürfen auch, dass wir selbstwirksam gewesen sind, hat aber doch immer Bedingungen gehabt und Förderungen gehabt, wo mir etwas geschenkt wurde, dass das möglich wurde. Ja. Und so sind Stolz und Dankbarkeit eigentlich benachbarte Geschwister.
Ja, stimme ich voll und ganz.
Stolz die kleine hässliche Schwester manchmal.
Ja, ja.
Auch das. Ich danke Ihnen, Herr Traunsberger, dass Sie uns angerufen haben und uns erzählt haben, worauf Sie stolz und dankbar sind.
Hat mich gefreut. Ich wünsche Ihnen noch weiterhin eine gute Sendung.
Dankeschön, Herr Traunsbecker. Und natürlich können Sie auch immer weiterhin anrufen unter 00800 446 4464 oder eine Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Wir wollen über das Lebenswerk sprechen. Und wir haben ja eben schon rausgehört bei Herrn Traunsbecker, dass es oft eine lange Zeit braucht, eine Überwindung. Das ist eine Herausforderung zu meistern oder auch einen Berufsweg zu finden, sich auf irgendeinem Gebiet zu engagieren. Das ist nicht etwas, was man sofort weiß, intuitiv oder in den Schoß gelegt. Was sind denn mögliche Geburtshelfer, um diese Herausforderungen zu begegnen?
Also wenn ich da antworten darf, ich denke, ja, eine große Portion Mut, Entschlossenheit, aber eben auch, ich sag mal, Selbstreflexion, Wissen, Erfahrung sammeln, Menschenbild, Mensch sein, Mensch bleiben. Also da denke ich, gibt es einiges, was dazu sozusagen beiträgt, sich da so zu entwickeln.
Mhm. Herr Schulz von Thun, braucht man da einen gewissen Charakter, um das entfalten zu können, seinen Weg im Leben, seine Rolle?
Nein, ich sehe das sehr individuell. Wenn wir im Coaching, in der Beratung jemanden haben, der eigentlich das Gefühl hat, dieser Schritt steht jetzt an. Ich würde gerne, ich möchte gerne und das würde mir gut tun und das wäre gut für die Welt um mich herum, dann gibt es sehr subjektive und individuelle innere Hindernisse. Und wir fragen dann, wer in dir, und das wäre sozusagen das Modell des inneren Teams, wer in dir hat etwas dagegen, dass du diesen Schritt tust? Und wer meldet da Bedenken an? Und wer kriegt da Angst? Und wer möchte den Status quo bewahren und bloß nichts verändern?
Da geben Sie uns ganz wertvolle Hinweise, auf die wir nach den Nachrichten noch eingehen können. Sie können uns anrufen 00800 4464 4464 oder eine Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Weiter geht es mit der Lebenszeit und die widmet sich heute dem Lebenswerk. Was bedeutet das überhaupt? Ist das etwas, wovon man nur spricht, wenn von dem Werk berühmter KünstlerInnen oder WissenschaftlerInnen die Rede ist? Oder verbinden Sie damit persönlich etwas ganz anderes? Wir haben vorhin schon gehört, es muss gar nicht etwas Großartiges sein. Es kann sein, das erfüllende Leben. Trotzdem als Thema mein Lebenswerk. Worauf sind Sie stolz? Darüber diskutieren wir weiter mit Doris Röhli-Spitzer, staatlich anerkannte Altenpflegerin und Diplom-Pflegemanagerin aus Köln, sowie mit Professor Friedemann Schulz von Thun, Kommunikationspsychologe sowie Gründer des Schulz von Thun Instituts für Kommunikation in Hamburg. Und Sie können sich weiter an der Diskussion beteiligen unter der kostenlosen Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, wenn wir Sie zurückrufen dürfen. Und ich knüpfe jetzt nochmal an die Diskussion von vor den Nachrichten. Herr Schulz von Thun, wir kamen ins Gespräch darüber, dass es ja oft ganz verschiedene Stimmen sind in einem, dass dieser Weg, was ist eigentlich mein Lebenswerk, wofür will ich mich einsetzen, auch wenn man das gar nicht als Lebenswerk vielleicht betitelt, sondern wo soll mein Leben hingehen, wo kann ich meine Stärken entwickeln und entfalten. Ist das ein schwieriger Prozess, wo ganz verschiedene Stimmen in mir zum Tragen kommen?
In der Regel ja. In der Regel gibt es viele innere Wortmelder, wenn eine Entscheidung ansteht. Vielleicht möchte ich meinen Beruf wechseln, weil ich das Gefühl habe, ja, ich verdiene hier mein Geld, aber so richtig Sinn macht das nicht. Im Gegenteil, mit dem Produkt, was wir herstellen, kann ich mich nicht identifizieren. Es steht eigentlich an, dass ich mehr Sinn anstrebe in meinem Leben und den Beruf wechsle. Aber dann gibt es natürlich sofort innere Gegenstimmen. Da gibt es den inneren Sicherheitsbeauftragten, der sagt, ja, jetzt hast du dein geregeltes Einkommen und kannst deine Raten abbezahlen. Aber was wird dann sein? Das ist doch nicht sicher. Und der innere Finanzminister rechnet auch mit. Also es sind immer mit inneren Gegenstimmen und Bedenkenträgern zu rechnen. Und die sind zum Teil gar nicht dumm, sodass wir gut beraten sind, die nicht zu übergehen und nicht zu überhören.
Das kann ich ganz einfach noch mal ganz heftig unterstreichen, also Gegenstimmen. Also wenn ich mich erinnere, habe ich sehr dagegen ankämpfen müssen, beispielsweise meine Eltern zu gewinnen beziehungsweise zuzulassen, dass sie mir zutrauen, eben ja sehr früh Verantwortung zu übernehmen, weil sie waren es nicht gewohnt, ja ihre Stimme zu erheben oder einfach Dinge zu machen, die man jetzt so gerade nicht macht. Und sie haben mir sehr häufig, besonders eben meine Mutter, gesagt, Mensch, schaffst du das? Mach das doch nicht, mach doch das bewährt, es geht dir doch gut, es geht uns gut. Also das habe ich sehr häufig erfahren, wirklich sehr häufig, auch immer bei den jeweiligen Schritten, die ich dann einfach weitergegangen bin.
Und, die auf Nummer sicher hat, die Mutter gesagt.
Und aber auch dann Wegbegleiter, damals auch noch sehr viel männliche Wegbegleiter, die sagten, ja, du, was traust du dir das zu? Ist das nicht eine Nummer zu groß? Und natürlich hatte ich Respekt, sagte ich vorhin, wirklich Respekt, aber ich hatte auch Lust. Und immer dann, wenn ich ja sozusagen die neue Position angefangen habe, wusste ich, das geht, weil ich brauchte das. Dazwischen war das eigentlich ganz schrecklich und natürlich habe ich auch versucht abzuwägen, positiv, negativ, damals noch die schlichteren Formen, aber es ist wirklich so, dass ja seit meiner sogenannten Karriereschritte immer da so ein Stückchen im Ohr ist. Kannst du das? Schaffst du das? Und ich habe vieles geschafft, sicherlich, aber auch nicht alles. Und dennoch bin ich sehr glücklich, dass ich es gemacht habe.
Ja. Herr Schulz von Thun, haben Sie diese Zweifel Sie auch begleitet? Haben Sie auch gemerkt, oh, hier komme ich nicht weiter oder hier muss ich zu tiefe Bretter bohren, das lasse ich lieber?
Oh ja, immer wieder. Immer wieder, bis heute.
Ja.
Ganz ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich bei meinen Lebensbeispielen anfangen sollte.
Wie war es an der Hochschule, als Sie anfingen und Ihr erste Thema Studenten fanden? Und
ja, ich bei meiner Lehrerin Ruth Kohn war ich in der Supervision. Und dann ging es darum, ja, ich müsste doch als junger Professor dafür sorgen, dass das Psychologiestudium nicht nur akademisch und gelehrsam ist, sondern auch dazu beiträgt, dass da kompetente und sensible Psychologen mit guter Persönlichkeitsentwicklung dabei herauskommen. Das ist doch die Aufgabe auch von Universität und Studium. Und dann, ich müsste doch dafür sorgen. Und dann habe ich gespürt, ja, aber dann müsste ich jahrelang in Gremien sitzen und die ganzen Studienordnungen und die ganzen Widerstände der Altprofessoren. Und ich möchte doch mein Leben nicht in Gremien verbringen. Ich möchte doch lebendig durch die Welt laufen und da nicht rumsitzen. Und das wäre doch viel zu anstrengend. Also da war einer in mir, der war gar nicht erfreut über diese Empfehlung. Ein innerer Widerständler geradezu. Aber dann hat Ruth Kohn gesagt, ja, du sagst, das ist anstrengend, aber was hast du dagegen, dich anzustrengen? Es lohnt sich ja vielleicht, in manchen Lebenssituationen sich anzustrengen, wenn es Sinn macht. Und den Sinn brauchst du in deinem Leben, sonst ist es nicht erfüllt. Ja, und das hat mir damals zu denken gegeben. Ich bin dann doch in die Gremien gegangen.
Und haben versucht, was zu verändern. Das, Frau
Rühlisch, mit gewissen Teilerfolgen, jawohl.
Ja. Genau. Also das zeigt ja auch schon, dass man hat mit Widerständen zu tun. Sie haben eben schon gesagt, Ihre Eltern waren da vielleicht nicht immer so hilfreich, hatten Bedenkenträger, vielleicht auch Chefs, die da vielleicht nicht immer so unterstützend gewirkt haben oder Kollegen. Ja. Trotzdem muss es da ja irgendwas gegeben haben, wo Sie gesagt haben, nichtsdestotrotz.
Ja, das ist so mein Köpfchen, das kann ich da einfach nur sagen. Ich bin gut und immer gut, wenn ich Verantwortung trage, Verantwortung übernehme. Und ich habe sehr früh ja erfahren, wenn ich die Dinge in die Hand nehme und andere für die Idee begeistere, die dann mitgehen, kann ich verändern zum Positiven. Jedenfalls meistens. Und das war eigentlich so die Hauptmotivation, auch gegen eigene Bedenken, also Ängste, schaffe ich das wirklich, ne? So da in den Zeiten dazwischen hatte ich dann, mein Gott, was machst du da? Traust du das wirklich zu? Ja, und ich habe habe es mir zugetraut und ich habe es gemacht. Und wie gesagt, das hat mich beflügelt. Und ich denke eben auch, ich konnte da das eine oder andere doch bewegen, zum Besseren.
Genau. Worauf sind Sie stolz, wenn Sie das konkret sagen?
Ja, wirklich, dass ich glaube, an den Stellen, an denen ich war, dafür Sorge zu tragen, dass es den alten Menschen so gut als möglich ging, aber auch den Mitarbeitern, so gut es die Rahmenbedingungen eben zuließen.
Auch etwas Neues eingeführt?
Selbstverständlich.
Haben Sie also das eingeführt zum Beispiel?
Das war die Furcht meiner Mitarbeitenden immer, denn dann, wenn ich Fortbildung, Weiterbildung genossen habe, wieder zurückzukommen und neue Projekte im Kopf hatte. Ja, aber eigentlich, ich habe in frühen Zeiten eben ganz anders gearbeitet, sehr viel weniger Hierarchien eingebaut, Mitarbeiter mitgenommen, Projekte, kleine, größere Projekte durchgebracht. Beispielsweise eben schon in den Anfang 80er Jahren ein Nachtcafé, habe das in einer Zeitschrift, in einer Fachzeitschrift gelesen. Ein Kollege hat das in Wilhelmshaven gemacht. Ich habe mit dem telefoniert, habe meine Mitarbeiter in den Bus gepackt und habe mir das angesehen, weil ich dachte, ob das so gelingt.
Nachtcafé.
Ein Nachtcafé für dementiell erkrankte Damen und Herren. Oder für diejenigen, die eben nicht um 20 Uhr im Bett liegen wollten, sondern einfach noch ein bisschen mehr haben wollten. Ich habe den Bus, sondern jemand anders gefahren, 4 Mitarbeiter mitgenommen. Wir haben uns das angesehen. Ist das, was dieser Herr da sagte? Stimmt das? Es stimmte. Wir sind zurück. Und ob Sie es glauben oder nicht, 2 Wochen später hatten wir unser Nachtcafé. Und eine wunderbare, also es ist eine kleine Kleinigkeit oder ja, einfach wunderschöne Geburtstagsessen, Menüs mit jahreszeitlichen Menüs, wunderschöne, ansprechende, zeitgemäße Dekoration, ein schönes, feines Begleitprogramm. Also es war und ist mir nach wie vor ein Anliegen, dass es Menschen in Institutionen, also in der Organisation Pflegeeinrichtungen, so gut und so normal geht als möglich. Es muss einfach Sinn machen, aufzustehen und wieder am Tag teilzunehmen. Also das ist meine Mission und ich glaube, da habe ich eine ganze Menge geschafft in der Zeit, in der ich das verantworten konnte.
Schön. Und jetzt begrüße ich Gerhard Pleuß am Telefon, der uns aus Oldenburg anruft. Schönen guten Tag, Herr Pleuß.
Ja. Schönen guten Tag.
Herr Pleuß, worauf sind Sie stolz? Was ist möglicherweise Ihr Lebenswerk?
Ich bin nicht stolz. Ich bin dankbar und froh, dass ich eine Gabe habe, im künstlerischen Bereich tätig zu sein. Und mein Hauptberuf in diesem Bereich war und ist Clown. Ich bin Clown Ricolino. Für Kinder gewesen und musste leider vor 5 Jahren wegen einer schweren Krankheit aufhören, habe aber bis dorthin über 11.000 Vorstellungen gegeben, nicht auf der ganzen Welt, aber schon ziemlich rumgekommen und bin für jede einzelne Begegnung, die ich haben durfte, die wirkt bis heute nach, weil es immer anders war. Es war immer anders. Hat auch verschiedene Programme gehabt, aber der Grundtenor, mit Kindern zu arbeiten, war einfach, kann man nicht beschreiben. Das trägt mich bis zu meinem letzten Atemzug, wird das so sein, weil es einfach prägt.
Ja, da klingt sehr viel Erfüllung und Freude und Dankbarkeit raus.
Ja,
Herr Pleuß, einfach so. Wie sind Sie dazu gekommen, Clown zu werden? War das ein Beruf, eine Berufung?
Ja, ich wollte Pianist werden, das ging alles irgendwie nicht, weil mein Stiefgroßvater, das Wort Stief mag ich nicht so gerne, Zahnarzt war und dann sollte ich das übernehmen. Das wollte ich aber alles nicht. Ich wollte einfach auf die Bühne, das wusste ich einfach. Woher ich das wusste, keine Ahnung. Mein Vater ist mit mir schon in Zirkusunternehmen gegangen und wir konnten uns oft so beömmeln über, über Stummfilme früher mit Charlie Chaplin und solche Sachen. Und ich mag das einfach gerne. Und dann habe ich irgendwann die Chance gehabt, letztendlich das zu machen. Ich wollte das ja immer machen und habe dann für Kinder angefangen, Lieder zu schreiben, höchstpädagogisch und das nicht alles. Und habe das mal dann mit Kindern gespielt. Das war in einem Waisenhaus, klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber es war so, in einem Waisenhaus in Bremen-Nord, in Fegesack, bei Schwester Wenn's Weh, das werde ich nie vergessen. Und da haben mir so die Kinder sofort gezeigt, dass sie fertig sind. Da braucht man nichts mehr machen. Den brauche ich da nicht irgendwie mit meiner Pädagogik, die ich meinte zu haben. Habe das alles wirklich weggegeben und so lebe ich bis heute. Ich habe nichts gegen Pädagogik, nicht, dass ich jetzt irgendwie einen Sturm lostrete. Aber ein Kind, was sich da mit zwei Steinen beschäftigt, da brauchen wir nicht zu. Oder kleines Beispiel: Ich komme raus, vor meinem Haus malt ein Kind ein Dreieck mit blauer Kreide. Und ich denke, ja, sag mal, was dazu so Interesse. Ich habe wirklich Interesse gehabt. Ich sage, Mensch, was ist das denn? Das sieht ja toll aus. Und da dreht dieses Kind sich um und guckt mich an und sagt nur, Mensch, das ist ein blaues Auto. So nach dem Motto, ja, hä, was fragst du mich das? Ja. Das sieht man doch. Und da habe ich gedacht, ja, genau das ist es. Das ist ein blaues Auto und dieses blaue Auto bringt sie überall, überall. Und zwei Stunden später ist das blaue Auto vielleicht, ich weiß es nicht, was völlig anderes. Und dann ist es auch gut. Warum machen wir so viele Dinge immer so fest? Braucht man nicht. Ja. Braucht man wirklich nicht. Und das finde ich genial. Das finde ich, da bin ich also beseelt, wirklich, muss ich echt sagen.
Und das
von dieser Einfachheit.
Und das hat sie durch ihren ganzen Berufsjahre getragen. Immer diese Resonanz, die sie auch bekommen haben, wahrscheinlich von den Kindern.
Ja, weil Kinder, Kinder macht das raschelig. Ja. Wenn ich dann irgendwie sage, Mensch, ach, die Note ist hier zu kurz, dann ziehe ich die hier rüber, dann wird es natürlich auf der anderen Seite wieder kürzer. Und das macht Kinder, also, weil die denken ja immer, was will der denn? Warum zieht der daran jetzt? Dann so, also die werden wirklich, also allein das zu erleben, ne, das ist ganz eine Kleinigkeit. Und ich habe es immer bei den Kindern gelassen, nicht bei mir. Ich habe nie zum Beispiel eine fremde Sprache, also jetzt, dass ich irgendwie so gesprochen habe wie Kinder. Ich bin kein Kind. Ich war Clown. So, und das haben die ernst genommen. Die haben mich ernst genommen. Komplett. Und die haben darauf, also die haben mir vertraut. Mhm. Und auch ganz viel anvertraut. Es gibt auch Sachen darunter, die ich niemandem erzählen werde, solange ich lebe. Niemanden. Weil das einfach, kommt jemand nach einer Faschingsfeier, der mich dann das zweite Mal gesehen hat, sagt aber, du Riccolino, jetzt sind wir aber doch Freunde. Ne? So,
schön.
Dann ist das, also so ernst gemeint, da können sie nicht sagen, nee, das geht jetzt nicht, lass mich in Ruhe, ich muss mein Programm machen. Können sie natürlich machen, aber das ist finde ich, persönlich habe das immer, das ist eine Ehre für mich gewesen, was die mir alles erzählt haben, wirklich.
Ja.
Habe ich immer den Hut vorgezogen.
Ja, das ist sehr berührend, Ihnen zuzuhören. Ja. Und auch, wir merken richtig, wie es Sie beseelt und auch glücklich gemacht hat.
Ja,
und,
es ist nicht gespielt, das ist einfach so. Weil es geht so tief, das kann man nicht, kann man nicht beschreiben.
Spürbar. Ja. Ja. Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns das mitgeteilt haben. Und wir gehen das auch vielleicht nochmal, Herr Schulz von Thun, wenn man das so hört, das ist ja etwas, was sehr berührend ist und oft da fiel auch schon der Begriff des Sinns. Also Sie sagen ja auch, Herr Pleuß, das ist so Ihr Sinn, den Sie erfahren haben im Leben. Ist das daran geknüpft, dass wir brauchen diesen Sinn? Wir können nicht sagen, es geht auch ohne, ich mache meinen Job, ich mache mein Leben und der Sinn ist nicht
auch
so wichtig.
In Ordnung.
Geht auch.
In Ordnung.
Genau.
Also wenn wir das jetzt werten, wie du möchtest es auch haben, dann sage ich, dann mach das doch. Aber ich mag auch Leute, ich habe Leute getroffen, die mir ein Mettbrötchen geschmiert haben mit voller Freude. Das ist doch dann genial. Warum soll es nicht gehen?
Ja.
Man kann auch ein Mettbrötchen mit voller Freude. Ich liebe, dass wir den Leuten Brötchen verschieben. Habe ich so gehört.
Ja, natürlich. Ja.
Da kann ich doch nicht sagen, Mensch, studiere lieber das und das.
Ja.
Was soll das?
Ja, der Sinn ist das eine, dass man nicht nur lebt und überlebt, sondern etwas auch beiträgt zu einem Gelingen auf Erden und das dann durch die Resonanz spürt, in dem Fall durch die Kinder. So. Und dann sagt man oft, ich krieg so viel zurück, nicht? Und das andere ist das Wort beseelt, an dem ich hänge, was Sie sagen. Ich glaube, dass uns die Arbeit dann beseelt, wenn sie uns wesensgemäß ist. Also Sie wollten ja nicht Zahnarzt werden. Das war irgendwie neben Ihrem Wesen. Aber in den Clown haben Sie dann Ihre wesensgemäße Art, vielleicht auch Ihr Talent entdeckt. Und das ist so ein großes Privileg. Das ist, das kann man gar nicht als Norm verkünden. Aber wenn das gelingt, dass das, dass mein Tun, meine Arbeit und mein Zustandebringen in Übereinstimmung ist mit dem, was mich ausmacht zutiefst, dass mein Wesen sich darin wiederfindet, dann bin ich beseelt und das ist ein höchst beglückender Zustand.
Das ist einfach, kann ich auch wirklich nur voll und ganz unterstreichen. Das ist eigentlich das, es macht Sinn, dafür einzutreten und du gehst mit guten Gefühlen nach Hause oder an den nächsten Tag, kommst gerne zurück und weißt, da bist du auf richtigem und gutem Weg. Absolut.
Genau. Ganz herzlichen Dank, Herr Pleuß, dass Sie uns Ihre Geschichte erzählt haben, Ihren beseelten Beruf als Clown. Und ich nutze jetzt die Gelegenheit, Lennart Happe zu begrüßen am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Happe.
Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Herr Happe, eine Stimme höre ich, dass Sie möglicherweise etwas jünger sind.
Ansichtssache, aber ja, ich gehe gerade mit strammen Schritten auf mein 30. Lebensjahr zu.
Okay, schon noch jung. Genau, es wird hier nochmal als jung deklariert. Aber etwas, das Thema Lebenswerk, das Thema, worauf ich stolz bin, das beschäftigt auch Sie im Alter von fast 30.
Na, aber klar, also Lebenswerk hört sich natürlich direkt sehr, sehr groß an. Ne? So, das klingt ja eher so nach einem Rückblick und bin ich zufrieden mit dem, was ich im Laufe meines Lebens alles so getan habe. Kann man natürlich auch mit 30 machen, klar. Aber meine Hoffnung ist ja, dass ein Großteil meines Lebenswerkes auch noch vor mir liegt. Mhm. Und das ist vielleicht so ein bisschen eine andere Perspektive als so der klassische Rückblick.
Ja, das ist ja auch spannend, ne? Gerade mal zu gucken, das entwickelt sich ja zu einem Lebenswerk. Ja. Man kommt ja nicht dazu als gleich von Anfang an. Sehen Sie einen Weg, wo Sie sagen, aha, das könnte mein Weg sein. Hier spüre ich vielleicht ähnlich, wie wir gehört haben von unseren Hörern, von Herrn Pleuß oder von anderen. Das ist etwas, was mich packt. Das ist etwas, wo ich beseelt bin.
Naja, also ich bin ja aus Dresden, beziehungsweise ich lebe in Dresden, komme ursprünglich auch aus dem Westen. Und Dresden ist ja eine sehr politische Stadt. Ich selber begreife mich schon auch als politischen Menschen. Und das ist natürlich ein spannendes Umfeld, sage ich mal, wo jede Menge Wege irgendwie noch, oder wo es noch jede Menge Wege zu beschreiten gilt. Und da sehe ich auf jeden Fall, also ich habe tatsächlich das Gefühl, jetzt, ich lebe seit fast 10 Jahren in Dresden, das ist auf jeden Fall ein Ort, an dem ich mich angekommen fühle und wo ich das Gefühl habe, die Dinge, die ich tue, die ordnen sich in einen größeren Rahmen ein, der so über meine Lebensrealität hinausgeht. Und das fühlt sich schon gut an. Also ich habe schon beseelt ist eigentlich das perfekte Wort, um das zu beschreiben.
Was ist es konkret, was Sie beseelt?
Also ich bin im Tolerave e.V. aktiv. Das ist ein Zusammenschluss aus der Dresdner Club- und elektronischen Musikkultur. Hat sich 2015 so ein bisschen als Antwort auf die sehr zahlenstarken Pegida-Aufmärsche gegründet. Das war noch vor meiner Zeit, da war ich noch nicht Teil der ganzen Geschichte. Aber die Idee ist eben, als Subkultur oder als Kultur in dieser Stadt ein sehr, sehr deutliches Zeichen zu setzen, gemeinschaftlich Werte wie Toleranz und Offenheit auf die Straße zu tragen in Form von einer Techno-Parade mit Botschaft und mit Kundgebungen und mit vielen zivilgesellschaftlichen Initiativen und Kollektiven aus der Stadt zusammen. Und ja, das ist eine ganz, ganz großartige Sache, was halt viel, viel größer ist als das teilnehmende Individuum, sag ich mal. Ne? Mhm. Also wir mit bis zu 60 Initiativen haben wir teilweise diese Parade zusammen gemacht. Mehrere hundert Leute, die sich da Wochen und Monate lang in die Vorbereitung reingestürzt haben. Oder mehrere Dutzend in der Vorbereitung, mehrere hundert in der Durchführung. So kann man es vielleicht realistisch beschreiben. Und es ist großartig. Wir haben durch diese Arbeit, es läuft ja schon seit ein paar Jahren, wir haben ein wunderbares Netzwerk in unserer Stadt geschaffen, was auch sich auf diesen Kulturbereich sehr, sehr positiv auswirkt. Wir haben viel Dialog in der Szene, wir haben viel Kooperation in der Szene. Und da Teil der Schnittstelle zu sein, die das alles ermöglicht, fühlt sich für mich auf jeden Fall ganz, ganz großartig an.
Ja, und hat ja auch noch ganz, ganz, ganz viel Möglichkeiten, so höre ich das raus, ganz viel Lust ihrerseits da weiterzumachen, wie auch immer, Netzwerken entwickeln und vielleicht wirklich dann in vielen Jahren zu sagen, mein Berufsweg oder mein Lebensweg hat mich beseelt oder ich bin dankbar. Das hört sich toll an.
Ist es, definitiv.
Ja, etwas, wo auch die merken, da fängt etwas an, etwas, was ja auch mit Gemeinschaft verbunden ist. Es ist ja etwas, wo sie ja in einem Team sind. Das ist ja auch etwas, wo man, glaube ich, zusammenarbeitet, netzwerkt, haben Sie gesagt, wo auch das etwas ist, aus diesem Gruppengefühl vielleicht dieses Beseelte auch herauskommt und sich überträgt auf andere.
Absolut. Und ich meine, dieses Gruppengefühl ist ja gerade, also die Zeit, in der die Pegida-Aufmärsche sehr, sehr stark waren, da reden wir ja wirklich von mehreren 10.000 Menschen, die da teilgenommen haben. Das hat natürlich schon auch in der Stadt einfach ein gewisses Gefühl hinterlassen für Leute, die mit dieser Ideologie so gar nichts anfangen können. Man hat sich da schon in der Unterzahl gefühlt. Und das sage ich jetzt als weißer Mann Mitte 20 zu dem Zeitpunkt. Ne? Da ging es natürlich anderen Menschen noch ganz anders. Also, dass sich Leute nicht mehr in die Innenstadt getraut haben und all solche Sachen. Und da dann... Da will ich gar nicht die Lorbeeren an mich nehmen, dass die Idee zu der ganzen Aktion, was wir so machen, hatten andere Leute. Aber es hat wirklich perfekt gepasst, wie ein Deckel auf den Topf, könnte man sagen. Irgendwie einen Moment zu schaffen, sich auch die Straße ein Stück weit zurückzunehmen und so eine andere, also ein Gemeinschaftsgefühl dem entgegenzusetzen sozusagen. Und auch aus so einer Perspektive von Dresden als lebenswerte Stadt für KünstlerInnen, für kreative Menschen, da braucht solche Dinge natürlich auch, wo Leute das Gefühl haben, hier kann ich irgendwie Anschluss finden, hier passieren Sachen, die sind aufregend, die sind cool, die machen Spaß und nicht nur,
genau, etwas entgegensetzen. Lennart Happe, ganz herzlichen Dank für diese Eindrücke. Nach den Nachrichten geht es weiter um unser Thema, um das Lebenswerk. Worauf sind Sie stolz? Sie können uns anrufen. Weiterhin unter 00800 4464 4464 oder aber auch uns eine E-Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Wir sind gespannt. Worauf sind Sie stolz? Welche Hürden haben Sie genommen? Welche Hindernisse? Und was macht Ihr beseeltes Leben aus?
Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Weiter mit Dörte Hinrichs am Mikrofon und wir widmen uns noch bis 11.30 Uhr dem Lebenswerk. Worauf sind Sie stolz? Wir haben schon einige Geschichten dazu gehört, unter anderem von unseren Gästen Doris Röhlich-Spitzer, staatlich anerkannte Altenpflegerin und Diplom-Pflegemanagerin, sowie Professor Friedemann Schulz von Thun, Kommunikationspsychologe sowie Gründer des Schulz von Thun Instituts für Kommunikation in Hamburg. Und Sie können sich weiter an dieser Diskussion beteiligen und uns erzählen, worauf Sie besonders stolz sind. Wer oder was hat Sie inspiriert auf Ihrem Lebensweg? Was beseelt Sie? Wir haben ja schon einige Geschichten gehört von einem Clown, von einem jungen Mann, der sich in der Kulturszene verdient macht. Es gibt ganz viele Inspirationen, Weichenstellungen möglicherweise. Und wir sind gespannt, was Sie uns dazu zu erzählen haben. Schreiben Sie uns an lebenszeit@deutschlandfunk.de oder rufen Sie uns an, kostenlos wie immer, unter 00800 4464 4464. Und wir haben schon einige Mails bekommen, unter anderem von Frau Skresek. Und sie schreibt, mein Lebenswerk, auf das ich besonders stolz bin, ist die Erziehung meiner Zwillingssöhne und meine Selbstbehauptung unter sehr widrigen Verhältnissen in der Schweiz. Alleinerziehend, Migrantin, ohne Alimente für die Kinder, angefochten und angegriffen durch einen vieljährigen absurden Sorgerechtskampf, verwickelt in eine spätere Beziehung mit einem narzisstischen Mann. Alles nicht einfach. Nun ist sie 60 Jahre alt. Sie hat das Beste daraus gemacht, schreibt sie, hat ein sehr gutes Verhältnis zu ihren Söhnen, blickt mit Stolz auf all die überflüssigen Zumutungen und mit Genugtuung auf manchen Widersacher. Herr Schulz von Thun, wenn Sie das hören, was klingt da bei Ihnen an?
Ja, das ist nachvollziehbar. Das ist wirklich auch ein Lebenswerk, Kinder groß zu kriegen, wie man so schön sagt, unter widrigen und herausfordernden Bedingungen. Und das ist etwas, was bleibt. Und das, glaube ich, kann ich sehr gut nachvollziehen, dass sie darauf stolz ist.
Widrigkeiten war ja so ein Stichwort, die ja begegnen. Es ist ja nicht so, dass alles so zielgerade darauf hinausläuft. Man muss ja manchmal auch mit Rückschlägen, mit Widersachern umgehen. Wie ist es bei Ihnen gewesen, Frau Röhlich-Spitzer? Gab es da Momente, wo Sie auch ja, hätten hinschmeißen mögen oder wo sie entmutigt waren, wo sie zu viel Widerstand gespürt haben?
Vielleicht nicht Widerstand, aber ich erinnere mich ganz, ganz arg an, ja, eigentlich meinen Einstieg in das feste Berufsleben Altenpflege. Ich war eingesetzt in einer Einrichtung junger Pflege, also junge Behinderte. Und wie gesagt, kaum Erfahrung, einfach erstmal große Lust. Und am zweiten Tag kommt mir ein junger Rollstuhlfahrer entgegen, um mich zu bitten, ihm das Glas Wasser zu reichen. Und ich, was auf seinem Tablett stand, und ich war irritiert. Ich denke, warum nimmt er das nicht selber? Und er hat wohl meine Verwunderung gesehen, sprach es aus und sagte, du musst mir das Glas anreichen, weil ich bin halsmarkgelähmt und ich kann das nicht. Meine Hände zitterten, ich habe ganz doll Richtung Ausgang geguckt und ich habe gedacht, ich muss jetzt hier raus, ich kann das nicht, ich will das nicht. Es hat mich so geschmerzt, eben zu sehen, dass er so eingeschränkt war und ich so wenig Wissen hatte. Also es ist so viel zusammengekommen. Einer von vielen Augenblicken, natürlich auch in meinem langen Berufsleben, der ein Stück weit überfordert hat und gedacht hat, nee, kannst du das? Aber wie gesagt, einmal drüber schlafen und es war dann wieder, ich war wieder in Spur sozusagen.
Ja, es ist ja gerade, denke ich, in diesen Berufen, wo man hilft, wo man mit Menschen mit Einschränkungen zu tun hat, da muss man ja auch versuchen, die eigenen Grenzen auch zu wahren. Ja. Wie nah kann ich mich das an mich heranlassen oder gehe ich auf in einem Helfersyndrom? Also war das bei Ihnen?
Oder was benötige ich? Eben mehr Wissen. Also ich wusste nichts um diese Erkrankungen, halsmarkgelähmt. Das wurde mir einfach noch nicht vermittelt. Und je mehr ich erfahren habe, desto mehr hatte ich einfach Lust, Prozesse, Organisationsformen zu verändern, eben zum Besseren. Also ich habe sehr dafür gesorgt, dass neue Mitarbeiter solchen Situationen nicht ausgesetzt waren, weil sie erst eingearbeitet werden oder begleitet werden. Also das zum Beispiel. Mhm.
Herr Schulz von Thun, gab es bei Ihnen auch solche Momente, wo Sie gezweifelt haben, wo Sie gemerkt hat, das läuft jetzt gar nicht rund, ich muss vielleicht was ganz anderes machen oder es war ein Irrweg?
Da fällt mir jetzt kein eigenes Beispiel ein, aber ich würde doch auch sagen, wir stehen in der doppelten Dienstpflicht, zum Gelingen des Ganzen beizutragen, von dem wir ein Teil sind, etwa ein Teil der Kommune in Dresden, wie bei Herrn Happe, und zum Gelingen des Ganzen beizutragen, der ich selber bin. Ich lebe auch um meinetwillen. Ich lebe vielleicht nur einmal in meinem Leben und lebe auch um meinetwillen und Selbstfürsorglichkeit und die eigenen Sehnsüchte aufzuspüren. Und wenn es mir gelingt, hier und da eine kleine Ecke im Leben, wo ich ein kleines Himmelreich erleben darf, dann ist das auch, darf mich das auch mit Freude und Stolz erfüllen, ja.
Also das ist wirklich auch nochmal ganz wichtig, ne? Also mein Credo ist eben auch, ich möchte, dass man mir tu und deshalb tue ich gut tu. Und das ist so ein Credo, was ich eben auch vermittle. Also ich arbeite daran, dass sich die Dinge zum Positiven verändern in der Pflege oder habe Zeit meines Lebens daran gearbeitet. Und weil ich eben auch selber möchte, dass es andere Bedingungen gibt. Und das kann ich nur so unterstreichen.
Tut Ihnen ja selber auch gut.
Ja, dann. Absolut, natürlich. Mhm. Ne?
Wo ist es bei Ihnen, Herr Schulz von Thun, wo Sie sagen, das tut mir gut, das habe ich auf den Weg gebracht? Das ist etwas, wo ich denke, wow, da habe ich etwas geschafft. Gibt's wahrscheinlich viel.
Sache fällt mir ein. Ich habe herausgefunden, auf der Frage, was ist eigentlich wesensgemäß und was macht mich zutiefst aus? Und dann habe ich irgendwann herausgefunden, ja, ich bin im Gegensatz zu anderen Zeitgenossen ziemlich dumm und ziemlich klug zugleich.
Wunderbar.
Und ich bin ziemlich dumm, bin in der Schule sitzen geblieben, habe das mit der Chemie, Physik und Altgriechisch alles nicht kapiert, dann mit Mühe Abitur gemacht. Aber ich bin mit 32 Jahren Professor geworden, also ganz dumm konnte ich auch nicht sein. Und dieses dumm und klug zugleich sein, daraus habe ich irgendwie etwas gemacht. Ich habe dann über Verständlichkeit promoviert, wie macht man Texte und Vorträge so, dass der Normalsterbliche das kapieren kann und nicht nur die Gelehrten und nicht nur die im Beamtendeutsch eingefuchst sind. Und ich habe versucht, das, was ich an der Psychologie wichtig finde für jeder Frau und für jeder Mann, so auf den Punkt zu bringen, dass das vermittelbar ist und nicht in den Elfenbeintürmen der Universität bleibt. Und das freut mich, dass ich da sozusagen aus dieser eigenartigen Wesensart etwas machen konnte.
Ja, da haben, glaube ich, sehr viele Menschen von profitiert, von dieser Verständlichkeit.
Ja, unbedingt.
Das kann ich nur sagen. Und es war etwas, was ja auch aus der persönlichen Biografie dann gewachsen ist. Sie haben ein Defizit gespürt. Ich verstehe hier nichts oder es ist unverständlich ausgedrückt. Man könnte es auch einfacher sagen, ich muss Übersetzungsarbeit leisten.
Ja, genau, ja. Und mir hat geholfen, dass mein Professor gesagt hat, er versteht die Versicherungspolicen und diese ganzen Formulare, er versteht es auch nicht und er ist Professor. Wie soll es ein normalmenschlicher verstehen? Das hat mir geholfen, dann auch selber dazu zu stehen, dass ich sage, ich kapiere das auch nicht.
Ja. Also auch zu den Schwächen stehen ist ganz wichtig, auch wenn man durchaus viele Fähigkeiten hat, höre ich da heraus.
Ja.
Am Telefon grüße ich jetzt Werner Dicke aus Hildesheim, ruft er an. Schönen guten Tag, Herr Dicke.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Dicke, gibt es etwas, wo Sie sagen, das ist mein Lebenswerk, etwas, was mich erfüllt?
Ja, vor 7 Jahren standen meine Frau und ich vor der Pensionierung und haben uns gefragt, naja gut, was machen wir jetzt mit Zeit und Ressourcen? Und da haben wir aus einem Anliegen heraus eine Idee entwickelt und konkrete Ziele und ein Unternehmen gegründet. Und das erfüllt uns jetzt derart und beflügelt uns derart und hat uns eine Ausrichtung gegeben für den Rest des Lebens. Da haben wir uns selbst gewundert. Wir haben eine Idee in die Welt gesetzt und jetzt wirkt sie auf uns zurück. Das ist ein erstaunliches Erlebnis. Und das beflügelt und hilft auch in Krisenphasen doch dann weiter.
Das müsst ihr uns jetzt mal konkret erzählen. Also das heißt, das hat nichts mit Ihrem ursprünglichen Beruf zu tun? Sie sind jetzt in Rente?
Wir kommen aus dem pädagogischen Bereich. Wir sahen im Bekanntenkreis, dass es Probleme gibt, gesellschaftlicher Art, zum Beispiel in Ballungszentren Wohnungsnot, und besonders betroffen waren Alleinerziehende, wo der eine Verdienstfall weggefallen ist und die andere nur noch für 30 Stunden verdienen kann und dann ist die Wohnung zu groß und zu teuer und so weiter, und jetzt kommen die Energiekosten hinzu. Die Armut nimmt zu und das Wohnen selbst ist mit einer Ursache dafür und die Energiekosten. Also haben wir gesagt, es müssen Sozialwohnungen her, und wir haben eine Stiftung gegründet, eine gemeinnützige und operative, die genau hier Abhilfe schaffen soll. Das heißt, wir haben also eine Idee vorgelegt, wir haben Kapital eingelegt und wir haben den unbedingten organisatorischen Willen, wir müssen dieser Gesellschaft, also nochmal zivilgesellschaftlich, eine Notlage beheben, die existenziell ist für viele Menschen, insbesondere für Frauen bei uns. Materielle Armut kann sehr bitter sein. Sie schneidet vom sozialen Leben ab. Und da haben wir gesagt, das darf nicht sein. Das ist für Kinder fatal. Die brauchen eine anregende Umgebung und so weiter. Und da wollen wir Wohnungen schaffen mit Baugruppen, gemischten finanziellen Verhältnissen, altersgemischt, herkunftsgemischt. Wir wissen, dass Mischwälder die gesundesten sind.
Ja,
so, jetzt sind Sie aber
genau. Ja, nein, das war sehr spannend, Ihnen zuzuhören, Herr Dicke. Das ist ja etwas, was man vielleicht auch so aus Ihrer Biografie raushört, dass Sie sagen, okay, Sie waren Pädagoge. Ich glaube, gemeinsam mit Ihrer Frau haben Sie das auf die Beine gestellt, dieses Unternehmen. Und auf eine Lücke, Sie hätten ja auch sagen können, ja, dieser Staat tut zu wenig, es muss mehr gebaut werden. Dann könnte ich auch rein theoretisch alle 4 Jahre das Kreuz bei der Partei geben, bei der ich denke, die kann das vielleicht am ehesten verwirklichen. Oder ja.
Sie haben recht. Staatsversagen ist tatsächlich unser Anlass gewesen. Nur, Sie können im dunklen Keller natürlich lange schimpfen, es ändert sich gar nichts. Zünden Sie eine Kerze an, sieht die Sache schon anders aus. Und genau das tun wir. Die Gesellschaft ist bereit zu spenden, sie ist bereit, ihre Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen, sie ist bereit, was zu tun. Wir müssen es nur neu erlernen. Wir haben uns immer auf Sozialstaat verlassen, der kann aber nicht alles sehen und hat zum Teil eben Versagungen präsentiert. Und da können wir ausgleichen. Und das haben wir, sagen wir mal, das müssen wir neu lernen als Gesamtgesellschaft. Und wir wollen das einfach modellhaft mal vormachen, dass es Imitationswert hat, das, was wir tun. Denn allein sind wir quantitativ ein kleiner Faktor. Mhm. Aber wenn viele, viele es nachmachen, weil es dann bekannt ist, wie es geht, warum nicht? Und werden. Das ist der Versuch, den wir starten.
Woher haben Sie diese Energie genommen und vielleicht auch, es geht ja auch um Wissen. Also ich denke, aus der Pädagogik kommt jetzt unbedingt nicht das Wissen, wie ich jetzt neue Wohnungen baue, Anträge stelle und dergleichen.
Das ist meine Frau.
Jetzt haben wir den fliegenden Wechsel.
Ah, okay.
Christina Osmas.
Frau
wir
Osmas.
Haben uns nämlich die Arbeit aufgeteilt. Ich bin im Vorstand und das ist auch ein beglückender Faktor. Also diese Idee, die wir kreiert haben, die neu ist, weil die Sozialwohnungen immer in einer Gemeinschaft integriert sind. Es geht nicht darum, nur die Quantität zu beheben, mehr Wohnungen zu bauen, sondern mit Partnern. Um generationsübergreifend, alternativ, nachbarschaftliches Zusammenleben zu ermöglichen. All denen, die das möchten. So, und dann haben wir auf dem Weg, das war Ihre Frage, als erstes einen unheimlich tollen Menschen kennengelernt aus Hannover, ein Herr Fahlbusch, der Erfahrung hatte mit Stiftungsgründungen, der gesagt hat, der uns überhaupt auf die Idee gebracht hat, Mensch, mach doch eine Stiftung. Wir wollten das nämlich erst gar nicht. Wir wollten einfach unser Geld dazu tun und jemanden finden, der unsere Idee teilt. Den gab's aber nicht. Daraufhin mussten wir selber die Stiftung gründen, der uns da unterstützt hat. Dann hat eine Stiftung ja Gremien im Stiftungsrat. Da ist ein Architekt, ein Jurist, ein Projektsteuerer, eine Frau für Kommunikationswissenschaft. Da haben sich ganz neue Netze ergeben. Und das ist erfüllend. Wir lernen alle miteinander, voneinander. Und wissen Sie, vorhin fiel mal das Wort beseelt. Das Schönste ist, die Menschen, für die wir jetzt Wohnungen planen, die Bauanträge werden in diesem Sommer gestellt, mit denen arbeiten wir auch zusammen. Die sind beteiligt. Das heißt, Alleinerziehende und Alleinstehende, Armut ist in der Regel in der Bundesrepublik Deutschland weiblich, bringen sich ein und sagen, oh, so eine große Wohnung brauchen wir ja gar nicht. Und guck mal, wenn du das so und so planst, das reicht uns oder ist das nicht besser? Oder welche Ansprüche werden gestellt? Es gibt auch einen Gemeinschaftsraum. Was brauchen wir? Brauchen wir eine Waschmaschine in jeder Wohnung? Und was können wir alles teilen? Also da ist, kommt ein ganzer Strauß auf. Und wer Lust hat, der kann einfach gucken. www.villaganz.de. Denn wir freuen uns über Nachahmer und Unterstützer.
Das wunderbar. Also ich melde mich.
Natürlich.
Hört sich wunderbar an.
Willkommen.
Ja, gerne. Das ist eine fantastische Idee, für die Sie kämpfen und die Sie jetzt ja auch auf die Beine bringen. Trotzdem die Frage, woher auch nehmen Sie diese Energie? Sie hätten sich ja auch zurücklegen können. Also jetzt das gute Rentnerleben, Sie haben Ihr Auskommen. Das hätte ja auch sagen können, das hat mir auch gereicht. Das ist doch auch schon eine Aufgabe. Ja. Ich bin stolz auf das, was ich schon erreicht habe.
Das ist richtig. Das hatten wir in der Sendung schon öfter gehört. Bei uns war es auch, wir wollen etwas anders machen. Wir haben einen Missstand wahrgenommen und wir haben eine Idee entwickelt und den inneren Motor gehabt, etwas anders zu machen. Und so ein innerer Motor, der muss ja auf Dauer Sprit kriegen, damit er rund läuft. Und ich glaube, der Motor wird angetrieben von einem Wert. Und der Wert, der dahinter steht, der hat was mit Gerechtigkeit zu tun. Sie hatten in der Eingangsbemerkung gesagt, trotz widriger Umstände. Ja, die Menschen gibt es, die nennen wir resilient oder sonst wie. Aber wir denken, Wohnen ist ein Grundbedürfnis. Und wenn ein Kind in eine Familie hineingeboren wird, da kann es nichts dafür. Da sollte es verschiedene Anregungen bekommen. Und das kriegen wir am allerehesten hin, indem wir nicht in Ghettos wohnen, welcher Art die auch immer sind, sondern indem wir in einer gesunden Nachbarschaft und Mischung wohnen und voneinander lernen. Das ist die Idee, das wollen wir anders machen. Und das ist als Konzept bei den Sozialwohnungen so noch nicht umgesetzt.
Ja, ein echtes Plädoyer. Vielen Dank, Frau Osmas, Herr Dicke, dass Sie uns von Ihrer Stiftung erzählt haben und von Ihrem Engagement und ja, von Ihrem Lebenswerk, was wir ja auch hier diskutieren und wo auch schon ganz viele Sachen angesprochen wurden. Und gerade dieser Motor, das finde ich sehr spannend. Ne?
Großartig.
Dass dieses Bild da kommt. Herr Schulz von Thun, dieser Motor, der muss immer wieder gefüttert werden, oder?
Mhm. Der muss immer wieder, was sagen Sie?
Gefüttert werden, neu angetrieben werden. Wie kann man so einen Motor auch am Laufen behalten?
Ja, und manchmal kommt der ja von selber. Ja. Ich habe ja nach der Pensionierung auch einen in mir gehabt, der wollte jetzt auf den Lorbeeren ausruhen und unter dem Apfelbaum sitzen und seinen Cappuccino genießen und das pure Dasein. Aber dann war da doch ein anderer Motor auch, der sagt, nee, da warten doch noch Aufgaben auf dich. Also dieses innere Selbstgespräch wird wohl jeder haben und je nach gesundheitlicher Situation kann das dann auch unterschiedlich ausgehen. Ja.
Ja. Das heißt, Sie.
Aber es ist beeindruckend zu hören, was Herr Dicke und Frau Ostmann da berichten, finde ich. Und das gibt eine Ahnung davon, wie das Zusammenspiel von zivilgesellschaftlichem Engagement und von Politik vielleicht neu organisiert werden kann. Ja.
Und es klingt raus, finde ich, dass es immer, wir hatten das Stichwort Dankbarkeit, wir hatten das Stichwort, man ist beseelt von dieser Aufgabe und oft passiert es ja auch in einem höheren Lebensalter, dass man dann nochmal was ganz Neues macht. Das ist ja vielleicht was anderes als bei den jeweiligen Biografien, wo es irgendwann darauf hinausläuft, in der Altenpflege vielleicht bei Ihnen, Frau Röhlich-Spitzer, zu finden, das, was Sie beseelt, bei Ihnen, Herr Schulz von Thun, die Kommunikationspsychologie. Und manchmal gibt es diesen Bruch ja auch, wo ich merke, es ist ja, dass ich mache etwas, was mich vielleicht überhaupt nicht beseelt hat. Und ich finde gar nicht das, was es ist. Wir haben auch eine Mail bekommen von einem Herrn, der geschrieben hat, muss jeder das Gefühl des erfüllten Lebens haben? Falls nicht, gibt es auch Wege, das im späten Alter noch anzusteuern. Das haben wir jetzt ja gerade auch gehört von Herrn Dicke und Frau Osmers. Also auch jenseits der Pensionierung ist das noch möglich, diese Wege zu gehen. Man muss nicht kapitulieren und sagen, sorry, ich habe den Weg nicht gefunden, ich weiß nicht, wozu ich hier bin.
Unbedingt. Und was vielleicht im Leben keinen Raum hatte, weil ich da funktionieren musste und mich erhalten musste, das hat ja vielleicht schlägt man im Alter dann noch einmal die ganz große Stunde. Besonders wenn man bedenkt, dass ein erfülltes Leben, und wenn ich darauf noch einmal zurückkommen darf, in fünf verschiedenen Gebieten stattfindet. Wenn ich das kurz sagen darf.
Gerne.
Einmal ist ein erfülltes Leben, wenn es mir gelingt, meine Sehnsüchte, etwas von meinen Träumen und Sehnsüchten zu erfüllen. Und das darf mich auch mit Stolz erfüllen, wenn das teilweise gelingt. Dass die zweite Erfüllung ist, wie schön, dass ich geboren bin. Es macht wohl möglich einen Sinn, dass ich nicht nur für mich selber lebe und da bin, sondern zum Gelingen von etwas beitrage, was über mich hinausgeht. Und da haben wir ja beeindruckende Beispiele erlebt. Das dritte ist die biografische Erfüllung. Wie es endet und wie es begann, mein ganzes Leben ein Roman. Was ich alles erlebt habe, durchgestanden habe, an Höhen und Tiefen und an Krisen und an Schmerzen. Und allein dieses Leben, was in diesem Universum einmalig stattgefunden hat, das ist auch etwas wert. Und das zu würdigen und zu sehen. Und das vierte, das nenne ich die Daseinserfüllung, dass es mir gelingt, etwas von dem Megamysterium, dass es mich gibt, dass ich nach Milliarden Jahren von Vorfahren, die so aus dem Wasser gekommen sind, Fische gewesen sind, an Land gekrochen sind, ich bin der Nachfahre von solchen Überlebenskünstlern. Das ist doch eine derartige Sensation. Und wenn ich dieses Dasein in seinem Mysterium und in seiner Sensation an mich herankommen lasse, es gibt ja solche Augenblicke, wo das vielleicht gelingt, dann ist das auch eine große Quelle von Erfüllung.
Viele Quellen von Erfüllung und vielleicht haben wir noch die Gelegenheit, ganz kurz Sascha Christmann am Telefon zu begrüßen.
Ja,
aus Füller. Herr Christmann, schönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen in die Runde.
Ganz kurz, was ist Ihr Lebenswerk? Was würden Sie sagen? Worauf sind Sie stolz?
Ja, ich habe drei Berufe erlernt und im letzten Beruf, der hat mich am meisten erfüllt, das war der Beruf des Kriminalbeamten. Dieser intensiv verwobene Beruf führt mit allen möglichen sozialen Gruppen zusammen. Und dann habe ich mich entschlossen, seit 2001 Gästeführungen zu unternehmen in der Grenzgedenkstätte Point Alpha. Und das erfüllt mich mit besonderem Stolz, dass ich anderen Menschen etwas mitteilen kann aus meiner Erfahrung an der Grenze. Ja, und wenn dann eine Rückkopplung kommt, das erfüllt mich ein bisschen mit Stolz.
Das heißt, die deutsch-deutsche Völkerverständigung sozusagen, Ost-West haben Sie sich eingesetzt und setzen sich weiterhin ein?
Ja, Das besteht fort. Und wir hatten ja einen Kollege von mir aus dem ehemaligen Sperrgebiet und ich, wir haben ein Buch verfasst über ein dunkles Kapitel der DDR-Geschichte an der Grenze, nämlich geschleifte Höfe und Ausweisungen. Und das war der reine Zufall. Und dieses Buch wollen wir jetzt nach Überarbeitung wieder auf den Markt bringen, weil die Nachfrage da ist.
Ja. Vielen Dank, Herr Christmann, dass Sie uns das noch geschildert haben. Da hört man auch die Begeisterung raus, dass Sie sich für etwas eingesetzt haben und sich nach wie vor einsetzen, was Ihnen wichtig ist. Frau Rühli-Spitzer, Ihnen ist auch noch etwas wichtig, ganz am Ende.
Ja, das ist ganz lieb. Also ich glaube, sagen zu können, dass ich trotz vieler Bedenken viel Glück und Chancen hatte, eine moderne, zeitgemäße, ganzheitliche Altenpflege weiter voranzubringen. Und mein größtes Anliegen ist es natürlich, dafür zu werben, Mitstreiter wieder zu gewinnen, also Pflegefachkräfte oder Pflege im Gesundheitswesen, die diesen Beruf, diesen wunderbaren, facettenreichen, vielfältigen, ja, ich sag mal beseelenden Beruf auszuführen oder umzusetzen, wenngleich ich nicht verhehlen möchte. Natürlich müssen sich die Rahmenbedingungen ändern. Ich glaube aber, die Zeit ist reif, dass sich da was tut.
Vielen Dank allen Hörerinnen und Hörern, die sich an der Diskussion beteiligt haben, die uns erzählt haben, worauf sie stolz sind, dass wir teilhaben durften an der Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte ihres Lebenswerks. Und vielen Dank auch meinen Gästen, Doris Röhlich-Spitzer und Friedemann Schulz von Thun, für ihre Expertise und ihre persönlichen Erfahrungen mit ihrem Lebenswerk in der Altenpflege bzw. in der Kommunikationspsychologie, dass sie sich da eingebracht haben. Und vielleicht passt am Ende noch ein Satz von Picasso zum Lebenswerk, das ja durchaus auch mit der Sinnfrage verknüpft ist, wie wir gehört haben. Der Sinn des Lebens besteht darin, deine Gabe zu finden. Der Zweck des Lebens ist, sie zu verschenken. Hier folgt gleich die Sendung Umwelt und Verbraucher. Noch einen schönen Tag wünscht Ihnen Dörte Hinrichs.